Der Vagusnerv, wie kann man ihn beeinflussen, vielleicht bei Krankheiten? Und wie ist der Stand der Forschung dazu, klären wir jetzt in dieser Folge. Hier ist von achtsam bis zuckerfrei, dein Gesundheitspodcast der Audi BKK. Willkommen und danke fürs Zuhören. Ich bin Lars Göllnitz und heute schauen wir mal in den menschlichen Körper hinein, und zwar genauer gesagt ins Nervensystem. Für die Funktionen, die wir gar nicht so bewusst steuern, also die Atmung, den Herzschlag, die Verdauung, dafür ist der sogenannte Vagusnerv mitverantwortlich, läuft einmal quer durch den Oberkörper, und den betrachten wir uns heute mal genauer. Kann man ihn beeinflussen, stimulieren, und warum das überhaupt sinnvoll sein könnte, das klären wir jetzt. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit Dr. Uso Walter. Er ist HNO-Arzt mit Praxis in Duisburg, er ist Autor, er hat eine Tinnitus-App entwickelt und er hat einen YouTube-Kanal und er ist zu Gast im Audi BKK-Podcast. Hallo Herr Dr. Walter, schön, dass Sie dabei sind beim Audi BKK. Podcast, und wir sprechen heute über den Vagusnerv. Vielleicht können Sie uns erstmal alle abholen und mal sagen, was ist das überhaupt und welche Funktion hat der Vagusnerv im Körper bei uns?
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier bin. Und der Vagusnerv ist die Verbindung, die Hauptverbindung zwischen unserem Gehirn, also dem Großrechner im Kopf sozusagen, und den ganzen inneren Organen. Das heißt, da fließen ständig Daten hin und her. Das Gehirn entscheidet, was die Organe machen sollen. Die Organe melden zurück, wie es ihnen geht. Und aus diesen Hin und Her an Daten wird dann Entspannung generiert. Das heißt, der Vagus ist der Gegenspieler von unserem Stresssystem, dem Sympathikus. Er gehört also zum Parasympathikus, wie wir das dann nennen. Und alles, was mit Ruhe zu tun hat, mit zur Ruhe kommen, mit aber auch Verdauung oder Energiegewinnung, das gewährleistet letztlich der Nervus Vagus.
Jetzt höre ich da schon raus, er bezieht sich natürlich auf den ganzen Körper scheinbar oder auf große Teile des Körpers, aber Sie sind ja jetzt HNO-Mediziner. Wie kommt das dann zusammen? Wie spielt der Vagusnerv in Ihrem täglichen Leben eine Rolle?
Genau, ja, interessanterweise hat er für die Organe im HNO-Bereich gar nicht so viele Funktionen. tatsächlich, es gibt einen Ast, der in den Gehörgang geht. Das werden wir nachher vielleicht noch hören, wenn es um die Stimulation des Vagusnerven geht. Mhm. Aber im HNO-Bereich gibt es eben sehr viel stressbedingte Erkrankungen. Das heißt, von Ohrgeräuschen über Tinnitus bis hin zu Verspannung im Kiefergelenk oder Nackenbereich, aber auch Infektanfälligkeit, Reflux, also Magensäure, die hochkommt und dann im Hals Beschwerden macht. Das sind alles Themen, wo der Vagusnerv eine ganz große Rolle spielt und wo wir auch versuchen müssen, praktisch einen Gegenspieler vom Sympathikus, vom Stresssystem zu aktivieren, damit es den Patienten dann auch wieder besser geht.
Kann man sagen, der Halsbereich ist sozusagen ein bisschen der Signalbereich des Körpers, wenn es einem anderswo nicht gut geht?
Auch das. Man sagt ja nicht umsonst, man kriegt einen dicken Hals, wenn man sich ärgert zum Beispiel. Oh ja, oder stimmt. Man kriegt Schluckbeschwerden, wenn man vielleicht traurig ist oder verliebt ist oder solche Sachen. Das heißt, sowohl der Hals als auch der Bauch natürlich spielen im emotionalen Bereich eine ganz große Rolle. Und auch das wird tatsächlich auf unterbewusster Ebene durch Hirnnerven und auch vor allen Dingen auch durch den Vagusnerv mitgeregelt.
Emotional ist ein gutes Stichwort. Das Internet ist auch sehr emotional. Und da ist der Vagusnerv gerade omnipräsent, hat man das Gefühl, im Bereich Gesundheit, Selfcare. Haben Sie da eine Erklärung für, warum das plötzlich aufploppt?
Ja, ich glaube, das liegt einfach an unserem modernen Leben. Wir haben ja immer mehr um die Ohren, wie man so schön sagt. Das passt ja auch zum HNO-Bereich dann wieder. Oh ja. Das heißt, wir sind alle viel mehr gestresst, als es eigentlich nötig wäre. Auch durch freiwillige Stressfaktoren wie Social Media oder ständiges Internet, Surfen und sowas. Und diesen Stress schaffen wir gar nicht mehr auszugleichen. Und da ist natürlich die Sehnsucht nach einer einfachen Lösung, dass man sozusagen auf Knopfdruck wieder ruhiger wird und entspannter wird und dann tatsächlich den Stress wieder ausgleichen kann. Der ist natürlich sehr stark. Und der Vagusnerv verspricht ja so ein bisschen, wenn ich den aktiviere, dann geht es mir wieder gut. Dann brauche ich vielleicht gar nicht selber was machen. Dann ist das wie eine Schmerzpille, die ich schlucke und mein Kopfweh ist weg. So einfach ist es natürlich nicht. Aber daher kommt, glaube ich, dieser Hype. Weil natürlich jeder, dem es nicht so gut geht, nach einfachen Lösungen sucht.
Wo ein Hype ist, da sind auch immer Menschen, die sagen, oh, da helfe ich mal gerne, aus welchen Gründen auch immer. Und beim Vagusnerv ist es ja so, dass der oft als Wundermittel beschrieben wird oder als Möglichkeit, dass man sehr, sehr schnell, wie Sie schon sagen, Abhilfe schaffen kann. Was halten Sie davon, von solchen Versprechen?
Also grundsätzlich ist der Vagusnerv tatsächlich der Nerv, der für Entspannung sorgt und auch sorgen kann. Aber es ist eben nicht so einfach, ihn zu aktivieren auf Knopfdruck, wie gesagt. Das heißt, da helfen tatsächlich eher die klassischen Mittel, durch den Wald laufen, ausreichend schlafen, nette Menschen, lecker essen, solche Sachen. Also im wahrsten Sinne des Wortes zur Ruhe kommen. Trotzdem gibt es natürlich auch kleinere Möglichkeiten, ihn positiv zu beeinflussen. Und darauf berufen sich dann die Influencer, oder ich bin ja auch YouTuber und habe da auch
auf jeden Fall
Videos gemacht. Das heißt, da kann man dann immer mal kleine Tipps geben, aber immer unter dem Vorbehalt, dass das nicht die endgültige Lösung ist, sondern dass das ein kleiner Anschubser ist.
Also es ist eine Mischkalkulation letztlich. Man hat auch noch andere Schlüssel in der Hand.
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich so, jetzt sagen wir mal, so ein bisschen der schulmedizinisch verbrämte Weg zur Entspannung, wo man dann ganz klar organisch sagen kann, ich habe jetzt meinen Vagusnerv stimuliert. Aber wie gesagt, das, was mit einem gesunden Menschenverstand entspannt, ist mindestens genauso wichtig.
Haben Sie denn das Gefühl, dass diese Themen, und ich ahne vielleicht sogar schon die Antwort, Stressthemen und Überbelastungsthemen mehr geworden sind einfach und Sie das auch mehr merken in Ihrem Alltag?
Ja, ganz massiv. Also das liegt wirklich am modernen Alltag. Es gibt immer weniger Möglichkeiten, zur Ruhe zu kommen. Die Leute treffen sich immer weniger analog in Gruppen, um was zu machen. Es ist sehr viel digital, was per se nicht schlecht ist, was aber in der Dosierung, wie sie heute teilweise genossen wird, natürlich auch toxisch sein kann.
Die Dosis macht das Gift wahrscheinlich letztlich.
Ganz genau.
Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen praktisch auf den Vagusnerv gucken oder medizinisch praktisch sogar, wie funktioniert er denn genau im Körper? Was hat er für eine Funktion?
Also das könnte jetzt eine Vorlesung werden, das lasse ich lieber. Also er entspringt auf jeden Fall im Stammhirn, also im Unterbewusstsein, um es mal ganz banal zu sagen. Man kann ihn also nicht bewusst vom Großhirn her beeinflussen. Und er sendet Signale über den Nerven selber, der durch den Hals läuft und dann sich in den ganzen inneren Organen, Brustkorb und Bauchraum verteilt, sendet Signale an diese Organe. Das heißt, der Magen wird zum Beispiel bei einer Stimulation vom Vagusnerven fördert die Verdauung. Das heißt, wird zum Beispiel Magensäure ein bisschen ausgeschüttet. Beim Darm wird die Peristaltik, also die Bewegung des Darms, angestoßen, damit die Verdauung stattfinden kann. Umgedreht, beim Herz wird die Herzfrequenz gesenkt, der Blutdruck wird gesenkt, bei der Atmung wird die Atemfrequenz gesenkt und ein bisschen vertieft die Atmung. Das heißt, diese ganzen unterbewussten Prozesse, die ja dafür auch sorgen, dass wir überleben und dass unser Körper ständig funktioniert, die gewährleistet letztlich der Vagusnerv im Zusammenspiel mit seinem Gegenspieler, dem sympathischen Nerven.
Jetzt habe ich direkt schon die Warnsignale an und denke, oh, da sollte man nicht reinfuschen, aber vielleicht fangen wir erstmal so an. Wie kann man denn da aktiv werden im Alltag? Wie kann man ihn positiv möglichst beeinflussen, den Vagusnerv?
Also wie gesagt, im Prinzip das, was einem der gesunde Menschenverstand schon vorgibt, um zur Ruhe zu kommen, immer mal wieder Pausen machen, Reizüberflutung vermeiden, bei der Ernährung gucken, dass das, sagen wir mal, halbwegs gesund ist und nicht einen überlastet, Drogen jeglicher Art vermeiden, die zusätzlich Stress machen. Also da gibt es eine ganze Menge. Und auch natürlich gucken, wenn man Stressfaktoren identifizieren kann, sei es vom Job, sei es im privaten Bereich, die irgendwie entweder ausgleichen oder natürlich, wenn es geht, beseitigen. Oder anders mit dem Stress umgehen. Das ist sozusagen die Basis. Wenn man jetzt den Vagusnerven gezielt beeinflussen möchte, dann ist vor allen Dingen die vertiefte Atmung eigentlich der einfachste Weg, selber was zu tun. Das heißt, dass man vertiefte Bauchatmung macht, das kennt man auch von verschiedenen Entspannungstechniken wahrscheinlich, und vor allen Dingen auf die Ausatmung achtet. Das heißt, ein langsames, tiefes Ausatmen mit einem kurzen reflektorischen Einatmen führt schon nach relativ kurzer Zeit zu einer Vagusstimulation, verbessert zum Beispiel das Einschlafen, verbessert das zur Ruhe kommen und auch so die innere Panik, die einen vielleicht manchmal angesichts des Alltags überfällt.
Aber ich entnehme daraus schon, es gibt keinen tatsächlichen Punkt am Körper, den man drückt und dann ist der Nerv stimuliert.
Also, da ich sehr viel Akupunktur auch mache, gibt es natürlich Punkte, die das auch machen. Das ist aber dann in der Regel nicht ein einzelner Punkt, sondern das sind tatsächlich Punktekombinationen. Also die ganz alten Chinesen vor 4.000, 5.000 Jahren haben auch schon gewusst, dass man dafür sorgen muss, dass man ein bisschen zur Ruhe kommt. Und darüber lässt sich das teilweise machen, aber auch mit Akupressur selber. Aber wie gesagt, das sind dann ist eine Kombination aus mehreren Punkten in der Regel. Und trotzdem funktioniert es nicht auf Knopfdruck. Wenn man im Stress im Büro sitzt und sich da ein paar Punkte drückt und dann geht der Stress weiter, dann wird das wenig Erfolg haben.
Ich verstehe. Und es klingt auch so, als sollte es jemand machen, der schon mal eine Nadel gesetzt hat und auch weiß,
Genau.
was er tut.
Das sollte man sich zeigen lassen. Und auch wenn es denn wirklich jetzt eine ernsthaftere, sagen wir mal, Anspannung ist, die dahinter steckt, dann sollte man es dann auch vernünftig von einem Fachmann behandeln lassen, genau.
Jetzt sprechen wir ja schon über Akupunktur und medizinische Eingriffe, nenne ich es mal. Ist es denn medizinisch anerkannt, den Vagusnerv zu stimulieren oder ihn zu beeinflussen, oder ist das eher so Lifestyle und ja, Internetthema?
Nein, es gibt durchaus auch ernste medizinische Anwendungen, weil es natürlich auch eine, sagen wir mal, ganz harte, theoretische, objektivierbare Basis hat, das Ganze. Und es gibt sehr viel verschiedene Versuche in den letzten, ja, 20, 30, 40 Jahren sogar schon, den Vagusnerv, zu stimulieren. Das betrifft dann, weil es ein Nerv ist und Nerven funktionieren ja praktisch über Elektrizität letztlich, sind das in der Regel elektrische Stimulationen. Man hat versucht, von außen den Vagusnerv zu stimulieren. Das funktioniert in gewissem Umfang ganz gut, zum Beispiel im Bereich des Gehörgangs, wo so ein kleiner Ast des Vagusnerven auch ist. Man hat es auch versucht durch Implantate, dass man zum Beispiel im Halsbereich, wo der Vagusnerv relativ groß ist, also auch sichtbar neben der Halsschlagader verläuft. Und man hat tatsächlich bei einzelnen Erkrankungen damit auch Erfolg gehabt. Also zum Beispiel bei Epilepsie oder bei schweren Depressionen gibt es Studien, die zeigen, dass das funktioniert. Und dann gibt es natürlich Anwendungen, wo jetzt im Moment Studien laufen, wo man sich vielleicht auf Dauer erhofft, dass sich da Nutzen für die Patienten generieren lässt, wo aber noch keine sogenannte Evidenz da ist. Das heißt, die Studien zeigen noch nicht, dass es wirklich ausreichend sicher bei jedem funktioniert, als dass es jetzt in die Regelversorgung integriert worden ist. Das betrifft jetzt ganz aktuell vor allen Dingen auch so Sachen wie Long-Covid oder Post-Covid, wo Patienten, ja, man vermutet ja chronisch entzündliche Prozesse im Körper haben, die auch zu einem Überwiegen des Sympathikus führen und wo man dann versucht, ein Gegengewicht zu schaffen.
Das heißt, man kann eigentlich eher was Gutes tun seinem Körper, oder gibt es auch Problempunkte, dass ich habe es eben schon mal angerissen, dass man eventuell auf die falsche Bahn gerät und etwas kaputt macht, in Anführungszeichen?
Nein, also zu viel entspannen kann man eigentlich nicht und zu viel
Okay,
den
ja.
Vagus, sagen wir mal, unterstützen kann man eigentlich auch nicht. Meist ist das Gegenteil der Fall. Bei diesen medizinischen Verfahren, da gibt es natürlich auch Kontraindikationen, weil immer wenn man den Körper mit Elektrizität, ich sage jetzt mal, manipuliert, gibt es natürlich auch Nebenwirkungen und insbesondere wenn man dann schon Herzschrittmacher hat oder irgendwelche anderen Implantate, dann darf und sollte man das nicht tun.
Gibt es noch andere Beispiele für Personengruppen, die vielleicht ein bisschen aufpassen sollten, oder sind das schon die Hauptthemen einfach tatsächlich?
Also bei diesen ganz speziellen Erkrankungen, wo man diese zum Beispiel diese sehr invasiven Stimulationen macht, da gibt es natürlich viele Kontraindikationen. Also mal von Kindern über Schwangere und wie gesagt bestimmte organische Erkrankungen auch. Das muss man dann im Einzelfall immer noch mal gucken. Aber generell absolute Kontraindikation ist immer, wenn eh schon irgendwo anders im Körper elektrische Geräte ticken, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und da ist man ja drüber informiert. Das heißt, man sollte sich von Induktionsfeldern und Flughafenschleusen wahrscheinlich auch fernhalten, ja?
Das ist heute eigentlich kein Problem mehr. Also
Okay.
verreisen ist darf man trotzdem, ist ja auch gut für den Vagus.
Stimmt, das bietet im besten Fall auch Entspannung, wenn man ein gutes Ziel hat.
Ganz genau.
Absolut. Jetzt ist ja dieser Podcast nicht nur im Hier und Jetzt, sondern auch immer in der Zukunft verankert. Und Medizin schaut ja auch immer nach vorne und guckt, was möglich ist. Wenn wir jetzt mal einen Glaskugelblick wagen, wo könnte das noch hinführen mit dem Vagusnerv und seiner Stimulation? Und wie weit ist der überhaupt schon erforscht letztlich?
Also die Forschung läuft da auf Hochtouren natürlich. Es gibt, wie gesagt, Felder, wo im Moment sehr intensiv versucht wird, da Nutzen daraus zu ziehen. Das ist zum Beispiel diese Post-Covid- und Long-Covid-Sache, weil man da sonst irgendwie auch mit leeren Händen dasteht. Man weiß, dass der Vagus, wenn man ihn stimuliert, einen, sage ich mal, anti-entzündlichen Reflex im Körper auslöst. Das heißt, das Gehirn fängt an, wenn der Vagus stimuliert wird, Entzündungen zu unterdrücken, so ein bisschen. Und deswegen hat das durchaus Potenzial auch bei anderen chronischen, vor allen Dingen auch Autoimmunerkrankungen zum Beispiel oder entzündlichen Darmerkrankungen, Stichwort Morbus Crohn und solche Sachen, Colitis ulcerosa, dass man da eventuell auch als ein Baustein der Therapie wohlgemerkt, nicht als Allheilmittel, eine Vagusnervstimulation auf Dauer vielleicht sogar integrieren kann in die Therapie.
Passiert das in Ihrem Alltag oft, dass Menschen vorbeikommen und zu Ihnen sagen, ich würde gerne eine Stimulation des Vagusnerves durchführen? Können Sie mir da helfen kurzfristig?
Also in der Formulierung habe ich es noch nie gehört, muss ich gestehen.
Sehr gut.
Das heißt, die kommen schon mit den Beschwerden, die sie merken. Also zum Beispiel eben stressbedingte Erkrankungen, also jetzt im Harnoberbereich, wie gesagt, Tinnitus, Kiefergelenksprobleme und so weiter. Und dann kann man überlegen und dann würde ich auch dem Patienten gegenüber den Vagusnerven nicht als Nerv erwähnen, weil er ja praktisch auch wieder nur ein Baustein des ganzen Kontroll- oder Regulationssystems ist. Und es geht letztlich ja bei solchen Sachen auch immer um die Software im Körper und nicht so sehr um die Hardware. Also der Nerv
Okay,
ist ja auch
ja.
nicht krank, sondern er ist einfach entweder überfordert oder wird nicht ausreichend genug stimuliert vom eigenen Gehirn, um Stress zum Beispiel auszugleichen. Aber es stecken keine echten Krankheiten dahinter. Das ist, wie gesagt, ein Ungleichgewicht, was sich dann häufig ergibt, was modern gesprochen aber tatsächlich sich im Softwarebereich abspielt.
Verstehe. Der Vergleich ist toll. Ist es denn so, dass es tatsächlich Sinn macht, über den Vagusnerv nachzudenken? Oder ist es, weil Sie ja sagen, auch ein Nerv ist, der Prozesse steuert, die einfach so laufen im Hintergrund, wie zum Beispiel der Herzschlag und die Atmung? Da denkt man ja im besten Fall auch nicht originär immer drüber nach, weil das einen so ein bisschen stresst wahrscheinlich. Ist es vielleicht sogar besser, wenn man da nicht zu sehr drüber nachdenkt?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Deswegen plädiere ich immer für den gesunden Menschenverstand und nicht so sehr für den Versuch, in die schulmedizinische Tiefen zu gehen, weil letztlich hat man gar keine Kontrolle darüber. Man kann dafür sorgen, dass er vernünftig funktioniert, die Rahmenbedingungen schaffen, aber der Nerv macht, was er will. Also ich sage mal, das Unterbewusstsein im Kopf ist wie die Angestellten einer guten Firma. Der Chef meint immer, er bestimmt, was die machen, aber im Grunde machen die Angestellten, was sie wollen. Und so ähnlich funktioniert auch unser Kopf. Das heißt also, selbst wenn wir wollten, dass der Nervus vagus richtig funktioniert und alles andere im Körper auch, haben wir da eigentlich keine Chance, das direkt zu beeinflussen, sondern wir können es einfach nur indirekt machen, indem wir die, wie gesagt, Rahmenbedingungen schaffen. Und da spielt der gesunde Menschenverstand und das, was man heute eben auch eigentlich sowieso schon weiß, was gesund ist, da spielt da eigentlich eine große Rolle.
Haben Sie einen konkreten Tipp? Sie sagten eben schon, die Atmung ist wichtig dabei. Wie kann man sich aufs Sofa setzen, auf den Teppich setzen und dann aktiv werden?
Also setzen ist eh schlecht,
Oh,
muss
ich
man gleich
verstehe.
zu
Gut.
sagen. Also
Gänzlich
die
falscher Ansatz schon.
wahrscheinlich der falsche Ansatz. Also man muss auch nicht autogenes Training machen und irgendwie sich eine riesengroße Entspannungsumgebung schaffen. Man kann das bei einer Kasse machen, indem man einfach ein bisschen
Okay.
ruhiger atmet, um sich nicht zu ärgern, dass man lange warten muss. Vertiefte Bauchatmung, je mehr man das in normalen Alltagssituationen einübt, regelrecht. Zum Beispiel beim, keine Ahnung, Bügeln oder wie gesagt, bei Aldi an der Kasse oder sonst irgendwelche Situationen, wo man vielleicht sonst nichts anderes machen kann und dabei einfach mal auf die Atmung achtet und bewusst versucht, ein bisschen ruhiger zu atmen und ein bisschen tiefer auszuatmen, statt immer nur das Einatmen zu fördern, dann wird das praktisch auf Dauer unterbewusst integriert in den Alltag und dann hat man sozusagen kostenlos eine Entspannungsübung in ganz vielen kleinen alltäglichen Situationen, ohne dass man dann noch drüber nachdenken muss. Aber am Anfang muss man es einmal einüben.
Das heißt, der Automatismus ist dann das Ziel letztlich.
Ganz genau, richtig. Also es ist wie Fahrradfahren lernen. Am Anfang fällt man um und meint, man schafft das nie. Wenn man aber einmal Fahrrad fahren kann, dann verlernt man es nicht mehr und dann kann man sich immer wieder draufsetzen und da muss man nicht drüber nachdenken, was die Beine machen, sondern dann machen sie es von ganz alleine.
Aber dann kann man vielleicht doch sagen, es ist ein Trend, dass man aktuell über den Vagusnerv nachdenkt, weil bewusstes Atmen gibt es ja auch schon länger, denke ich, oder?
Auf jeden Fall. Also auch das sind ja ganz klassische, sagen wir mal, Entspannungstechniken, die sehr lange bekannt sind, wo man jetzt vielleicht einfach ein Namensschild draufklebt, das liegt eben am Vagusnerven. Aber wie man es nennt, ist eigentlich egal, Hauptsache man macht's.
Verstehe. Wenn wir nochmal den Bogen spannen zu Ihrer Tätigkeit als HNO-Mediziner, machen Sie das auch selber tatsächlich, Vagusnervstimulation, oder wählen Sie andere Möglichkeiten, um zu entspannen? Weil Mediziner zu sein, ist ja auch ein stressiger Job.
Also für mich selber mache ich schon auch kleine Atemübungen nach Patienten und so weiter. Da habe ich mir auch antrainiert, zwischen jedem Patienten einmal tief Luft holen, einmal aus dem Fenster gucken, einmal Schultern lockern. Das dauert, ich sag mal, 10 Sekunden, aber man hat dadurch am Abend deutlich mehr Entspannung und deutlich weniger Anspannung. Das Problem ist ja, der Körper baut ständig automatisch Spannung auf, vom Sympathikus her, also diese Fight-or-Flight-Reaktion. Das heißt, man ist ständig muskulär angespannt, man ist innerlich angespannt, immer auf dem Sprung sozusagen. Die Entspannung kommt leider nicht automatisch. Das heißt, da muss man tatsächlich manchmal aktiv was für tun. Und dafür sind solche Übungen dann teilweise ganz gut geeignet.
Das heißt, da muss man dann schon bewusst darauf achten, dass man sich diese Zeit nimmt einfach und nicht sagt, ja, wird schon irgendwie.
Genau, also insbesondere wenn man merkt, dass man so ein bisschen unter Strom steht die ganze Zeit, dann lohnt sich darüber nachzudenken, was tut mir denn in dem Moment gut bei der Arbeit, beim, weiß ich nicht, in zu Hause, bei der Hausarbeit, mit den Kindern, mit den Kollegen und so weiter. Wie kann ich da ruhiger werden, bleiben? Und da kann man immer mal auch an den Vagusnerven denken oder sich vielleicht einfach bewusst machen, dass das immer ein Spiel ist zwischen diesen beiden Polen im Körper und dass man den einen durchaus aktiv unterstützen sollte.
Jetzt haben wir ja am Ende vom Podcast immer diesen Block, dass wir nochmal zusammenfassen, was wir in den vorherigen Minuten erzählt haben. Für all jene, die nur die letzten 3 Minuten hören möchten, was würden Sie sagen beim Vagusnerv? Ist die Kernbotschaft? Ist es hilfreich, das zu machen, ihn zu stimulieren?
Also es ist immer hilfreich, einmal zu verstehen, was passiert da in meinem Körper, was läuft da unterbewusst ab und wie kann ich es eventuell bewusst beeinflussen oder, wie ich vorhin sagte, die Rahmenbedingungen schaffen, dass das vernünftig funktioniert. Und als, sagen wir mal, ganz einfacher Tipp, der alles zusammenfasst, ist loslassen und locker bleiben. Das heißt, immer wieder gucken, dass man den Sympathikus ein bisschen austrickst und den Parasympathikus unterstützt durch muskuläre Entspannung. Da spielt auch Bewegung eine große Rolle, durch ruhige Atmung und durch Akzeptanz von Dingen im Leben, die man nicht verändern kann.
Oh ja, ich glaube, das ist generell ein guter Ansatz. Man hat nicht alles in der eigenen Hand.
Ganz genau. Und den Vagusnerven eben auch nicht.
Ja, der ja sehr abstrakt ist. Also man sieht ihn ja auch nicht.
Nee, aber man kann ihn schon jetzt aus medizinischer Sicht sehr deutlich sehen. Also es ist schon ein echter
Ah,
Nerv. Es
okay.
ist nicht jetzt so ein mikroskopisches Geflecht irgendwo, sondern es ist schon ein ziemlich dicker Nerv am Hals. Den kann man gut identifizieren, wenn man am Hals operiert. Und der verteilt sich dann natürlich und verästelt sich in immer kleinere Verzweigungen im Bereich der Organe.
Noch ein praktischer Tipp zum Ende. Sie sind HNO-Mediziner. Für Menschen, die wie Sie und ich relativ viel sprechen, hängt der Vagusnerv auch zusammen mit der Stimme? Beeinflusst er die Stimmlage?
Gibt es auch, klar. Aber auch da muss man jetzt nicht bewusst über den Vagusnerven nachdenken. Da sollte man lieber bewusst drüber nachdenken, wie man muskulär lockert. Bei der Stimme ist übrigens das Summen das beste Mittel. Und
Oh, okay.
Summen, gerade dieses Om, kennt ja jeder, das kommt ja auch nicht von irgendwoher. Das Om, dieses tiefe, ruhige Töne summend, stimuliert tatsächlich auch ein bisschen den Vagusnerven.
Oh, spannend. Ja, das ist eine schöne Aufgabe für all jene, die uns zuhören. Vielleicht summen wir uns einfach aus dieser Folge dann später raus. Das ist doch ein guter Ansatz.
Genau.
Herzlichen Dank fürs Dabeisein im Audi BKK Podcast und uns mitnehmen in die Welt des Vagusnerv. Und wenn Sie das auch noch, wahrscheinlich haben Sie es direkt spontan im Kopf. Vagus, wo kommt der Begriff her?
Das Vagus ist der herumfliehende, irrende Nerv. Das ist irgendwie aus dem Lateinischen. Das heißt, weil der sich so in alle Bereiche des Körpers verästelt, gilt er so ein bisschen als wirrer Nerv, der sich da, der im Körper herumirrt.
Ein Freigeist sozusagen.
Sozusagen, genau.
Ja, und ja, letztlich auch so eine Art Schaltzentrale, kann man das sagen?
Also es ist, wie gesagt, schon die Verbindung von Kopf und Organ. Es ist jetzt kein Entscheidungsorgan. Das heißt, da werden jetzt keine Entscheidungen getroffen, sondern die werden im Gehirn schon selber getroffen, also im Hirnstamm. Aber der Vagusnerv vermittelt sie eben. Ist mehr so der Götterbote vielleicht.
Sehr gut. Da denke ich spontan an den Otto-Sketch tatsächlich. Großhirn an Leber oder so ähnlich aus
Ganz
den 80er
genau.
Jahren.
Das ist der Vagusnerv.
Sehr gut.
Kann man sich auch nochmal angucken.
Auf jeden Fall. Immer ein Tipp wert. Was kann man sich sonst noch angucken? Haben Sie noch ein YouTube-Video zum Vagusnerv?
Also ich habe, glaube ich, drei in meinem YouTube-Kanal. Der heißt Tinnitus-Sprechstunde, weil es überwiegend um Tinnitus geht. Aber auch da spielt, wie gesagt, Entspannung und Vagus eine große Rolle.
Dann kann man, wenn man alle Audi BKK-Videos durchgeschaut hat, auf dem Audi BKK-YouTube-Kanal auch noch mal da vorbeischauen. Vielen Dank, Dr. Uso Walter. Das war eine große Freude und hat Spaß gemacht.
Jawohl.
Und danke fürs Dabeisein.
Schönen Tag noch.
Das war Dr. Uso Walter im Audi BKK-Podcast. Heute ging es um den Vagusnerv. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar oder ein Abo da. Das freut uns sehr. Ich bin Lars Göllnitz und danke fürs Zuhören. Tschüss, bis bald beim Audi BKK-Podcast.